Hör mal auf, hier Kaugummi zu kauen. Was ist denn los?
Ja, wir machen einen Podcast, ne?
Ja. Entschuldigung. Drecksau.
Drecksau.
Moin und herzlich willkommen bei Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit dem X-Faktor, mit Christoph Wellbrock und Josch Kliemann. Am Ende jeder Folge liegt es dann an Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fakten von Fiktion zu trennen und zu entscheiden, ob die Geschichten auf wahren Ereignissen basieren oder ob Christoph und Josch sich alles nur ausgedacht haben.
Und bevor wir dazu kommen, auf unseren letzten zwei unheimlichen Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und, jetzt habe ich nochmal unheimlich gesagt, ist auch egal, ob wir da einen Warnkern versteckt haben oder nicht, das erfahrt ihr nach der Spoilerwarnung, denn die neuen Geschichten beginnen ab 34 Minuten und 26. Und jetzt lösen wir zunächst einmal auf, was...
Warte. Bevor wir auflösen, Leute, Jetzt muss ich ja mal eben eine Sache sagen. Es ist nämlich letzte Folge, vor zwei Wochen, etwas Unglaubliches passiert. Und zwar... habe ich den Timecode zur Spoilerwarnung wirklich vorausgesagt, Leute.
Naja, fast.
Naja, komm, eine Sekunde oder 0,5 Sekunden. Es ist nur eine Pause noch wegen Jonathan Frakes, weil der eine Atempause macht. Das kann man wirklich so zählen lassen.
Also ich errate das jedes Mal genau richtig. Das ist jetzt keine große Kunst. Nur einfach lernen.
Das muss ich hier einmal eben sagen. Der Josh hat mich einmal das machen lassen. Und ich wusste ja, wie meine Auflösung ist.
Du hast es nicht ganz genau geschafft. Jetzt muss ich das wieder übernehmen, damit ich dich nicht jedes Mal hier
korrigieren
muss.
Wie er mir das nicht gönnt.
Wie eben schon gesagt, die neuen Folgen beginnen ab 34 Minuten und 26.
Naja. Meine Credits hier, die kriege ich nicht. Das wird hier nicht erhört von rechts neben mir.
Du kriegst sicherlich in den Kommentaren zur Folge ganz viel Lob von so vielen Leuten.
Leute, streichelt mir mal über den Rücken.
Ja. Auch streicheln über den Rücken können wir Christoph für seine Geschichte vom letzten Mal, und zwar blauer Dunst, denn er hat hier mal wieder was zum Besten gegeben. Und zwar geht es in blauer Dunst um mal wieder mehrere Personen, denn wir hüpfen fröhlich hin und her aus den Perspektiven. Zum Beginn geht es um die 11-jährige Tanja, die mit Kopf- und Halsschmerzen und Heiserkeit und allem Möglichen aufwacht und ihre Mutter direkt sagt, nee Mädel, du bleibst zu Hause, ich melde dich krank. Ruft bei der Schule an, sagt, sie kommt heute nicht und gibt dir dann eine kleine Tablette Paralynarin, damit es ihr schnell besser geht, denn das sollte ja schnell helfen. Gleichzeitig ist unser Lieblingsapotheker, der reine Heilbub, unterwegs zu seiner Wirkungsstätte, um auch dort sich selber ein paar dieser Wundertabletten abzuholen, denn er will sie diesmal nicht verkaufen, sondern auch ihm brummt der Schädel. Ich glaube, der hat Migräne andauernd oder so.
Ja.
Und genau. Beim Aufschließen vom Laden freut er sich noch kurz darüber, dass diesmal niemand beim Abschließen des Ladens einen Fehler gemacht hatte, weil nämlich, ich glaube, eine Woche vorher oder ein paar Tage vorher wurde dort die Tür offen gelassen.
Genau.
Abends. Und das ist ihm aufgefallen, dann hat er sich natürlich geärgert und ein bisschen seine Kollegen angeschissen. Zu Recht. So, er schmeißt sich dann auch eine kleine Tablette ein und geht. Wir springen wieder zurück zu der kleinen Tanja, beziehungsweise zu ihrer Mutter, die nämlich nach ihrer Tochter gucken möchte, der es ja mittlerweile ein bisschen besser gehen sollte. Und dann fällt ihr direkt auf, dass es auffällig doll nach bitterer Mandel riecht. Hat Tanja etwa genascht? Ja, aber keine Mandel, sondern ein bisschen Paralynarin. Und als sie ihre Tochter wecken will, merkt sie, dass sie Schaum vom Mund hat und tot ist. Auch tot. Ich glaube, dann gehen wir noch zu einer Familie, bei denen irgendwie alle angesteckt sind und irgendwie noch Tabletten einschmeißen.
Ja.
Dann wechseln wir wieder zu Rainer Halbub, der auch mittlerweile tot ist. Seine Wohnung steht jedoch nicht leer, sondern die ist komplett voller Polizisten, die dem Ganzen auf den Grund gehen wollen. Und ich glaube, seine Mitarbeiterin hat die Polizei gerufen, weil sie irgendwie zu ihm hingegangen ist und dann auch Mandel gerochen hat und direkt wusste, okay, irgendwas stimmt hier nicht.
Genau.
Und die Polizei hält das dann auch zuerst direkt für einen Suizid mit Blausäure, findet jedoch raus, dass das Paralynarin vergiftet zu sein scheint. Und das kommt denen zu aufwendig vor für einen Suizid. Warum sollte man eine ganze Packung davon vergiften, wenn man sich nur selber umbringen will? Und wollen dann noch eine weitere Packung testen. Das dauert aber zu lang, oder dem Ermittler auf jeden Fall zu lang. Und der zermalmt kurzerhand ein paar von den Tabletten. Und riecht dann.
Nee, das ist ein anderer Tatort. Das ist am Tatort von der.
Von der Familie.
Von der Familie.
Ah, dann. Okay, da habe ich den einen Wechsel nicht mitbekommen. Dann wechseln wir nämlich zur Familie, die ja alle Tabletten genommen haben. Von denen sind auch. Sind die alle einfach tot?
Ja.
Okay, krass. Das hatte ich nicht mehr im Kopf. Die ganze Familie ist dann gestorben und dort zermalmen sie nämlich die Tabletten, weil sie die testen wollen und das aber zu lange dauert. Und dann riechen sie auch wieder diese bittere Mandel und ziehen dann die Schlussfolgerung, okay. Wenn diese Tabletten und die anderen, die gleiche Chargennummer nämlich haben, vergiftet sind, dann könnten es ja noch weit mehr Packungen sein, die davon betroffen sind, als nur diese beiden. Und am Ende der Geschichte sehen wir dann ein potenzielles weiteres Opfer, denn ein Vater geht mit seinem Jungen in eine Apotheke. Ich glaube sogar in eine andere Apotheke, oder ist das die gleiche? Das weiß ich gar nicht, ob du das sagst.
Nee, ich glaube, ich habe das...
Das wird nicht erwähnt, glaube ich. Nee,
ich glaube, ich habe das anfangs sogar so gemacht, weil der geht in die Kräuterstraße, in die Apotheke. Und ich hatte irgendwie, glaube ich, noch dann, während ich den Part geschrieben habe, bin ich nochmal zurückgegangen in dem Dokument und habe dann noch geschrieben, Rainer Heilbub geht zu seinem Arbeitsplatz in der Kräuterstraße.
Ah.
Das habe ich dann aber wieder rausgenommen. Okay. Also
ursprünglich war es die gleiche.
Genau, ursprünglich dachte ich dann so, okay, ich mach's so und dann habe ich es aber wieder rausgenommen, weil ich dachte, nee, das kann auch eine andere sein.
Okay, auf jeden Fall kauft der Vater seinem Sohn da auch eine kleine Packung Paralynarin, damit es ihm bald besser geht und er kriegt noch einen kleinen Lolli. Und dann endet die Geschichte, aber wir wissen, was dem Sohn blüht, außer die Ermittler sind schnell genug mit ihrer Kampagne, um das aufzuhalten. Ja, wir haben natürlich auch euch gefragt, was ihr glaubt. Und von euch sagen ganze 94%, sie ist wahr. Und nur 6% glauben, sie ist falsch. Und auch ich schließe mich natürlich dieser überwältigenden Mehrheit an. Ich sage das Gleiche, was ich immer sage. Ich kenne diesen Fall nicht, weil ich ein Idiot bin offensichtlich.
ein Idiot.
Es kann nicht sein, dass ich so wenig kenne. Aber ja, das kommt mir, also es gab ja schon öfter mal so Fälle von vergifteter Arznei oder sowas oder irgendeinen, gab es nicht sogar mal in Deutschland so einen Giftmischer, der irgendwo in einer Apotheke gearbeitet hat? War das nicht sogar in Bottrop? Oh, es gab mal irgendwo irgendeinen, der glaube ich auch Gift verkauft. Ich weiß es nicht mehr, ich erzähle schon wieder Halbwissen, ich lasse es lieber. Und deswegen glaube ich, dass du hast dich an irgendwie sowas orientiert. Ich hatte letztes Mal ja noch ein paar Mal gesagt, dass dich das so richtig, richtig hart an irgendwas erinnert. Und das hatte jemand auch in den Kommentaren geschrieben von unserem Instagram-Post. Und zwar hat die gute Jule geschrieben, das erinnert sie an die Sherlock-Holmes-Folge, die gelbe und die blaue Flamme. Da wurde Natron mit Arsen vertauscht. Und das war's. Das ist tatsächlich,
hat der Apotheker einen Fehler gemacht, oder was?
Jein, ich glaube, die Lösung in dem Fall ist tatsächlich, dass das ein abgekartetes Spiel war. Dass der wurde so ein bisschen in die Irre geleitet, damit das, also er dachte, er hat es aus Versehen vertauscht und macht sich auch total die Vorwürfe. Aber die Leute, die es gekauft haben, haben tatsächlich so zusammengearbeitet, um ihn abzulenken, damit das so aussieht, als ob es ein Versehen wäre. Ist ein bisschen komplizierter im Endeffekt dann. Aber es ist eine gute Geschichte.
Generell. Also hat der Verkäufer keinen Fehler gemacht?
Nein.
Okay.
Aber es wirkt zuerst so. Genau, daran hat mich das erinnert. Aber wie gesagt, ich sag, sie ist wahr. Punkt.
Ja, das stimmt. Es handelt sich bei der Auflösung, oder es handelt sich bei meiner Geschichte um die wahren Tylenol-Morde, die 1982 in Chicago passierten oder sich ereigneten. Im September 1982 starben 7 Menschen, nachdem sie vergiftete, mit Cyanid vergiftete Tylenol-Flaschen konsumiert haben. Am 28.
Flaschen, trinkt man das?
Nee, also Kapseln aus diesen Fläschchen sozusagen. Also kleine, das sind so kleine Fläschchen gewesen und da waren die Kapseln drin.
Ach so.
Genau, also keine Flüssigkeit. Okay. Keine Flüssigkeit, nee. Auch Kapseln wohlgemerkt. Und am 28. September hat man die 12-jährige Mary Kellerman ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem sie eine Kapsel extra starkes Tylenol eingenommen hat. Die ist dann am nächsten Tag gestorben, also ein bisschen später als in meiner Geschichte. Und am 29. September, nur einen Tag später, konsumierten 6 weitere Personen kontaminiertes Tylenol, darunter Adam Janis, Stanley Janis und Theresa Janis, die alle das Tylenol aus derselben Flasche genommen haben. Und dann sind auch noch Mary McFarlane, Paula Prince und Mary Reiner gestorben. Und
aber das ist nicht, also die Konstellation ist eine andere als in deiner Geschichte. Also genau, es ist nicht also das kleine Mädchen und so weiter.
Das kleine Mädchen ist quasi das Äquivalent dazu, ist die 12-jährige Mary.
Ja.
bei dem bei den Genesis, also Adam, Stanley und Theresa oder Therese. Wie spricht man Theresa im Englischen aus?
Theresa?
Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist die Familie sozusagen.
Ja.
Und Rainer Heilbub, der Apotheker, den habe ich mir. Also da ist kein Apotheker oder so gestorben,
das habe ich nur gefragt, ob das manchmal gibt es ja, wenn man solche Geschichten so quasi nimmt, dass man eins zu eins die Charaktere nimmt.
Ach so, nee. Also das kleine Mädchen habe ich mir genommen und die Familie. Okay. Genau, die habe ich mir genommen, weil das Wichtige nämlich daran war, dass eben bei der Familie, als es untersucht wurde, also es gab eine Krankenschwester, die einzige Gesundheitsbeauftragte von Arlington Heights war. Das da in Chicago ist. Und die wurde aufgefordert, diese Todesfälle der Genesis zu untersuchen. Und dieser Haushalt von denen, da hat sie eine Tylenolflasche mit einem dazugehörigen Beleg gefunden, von dem sie dann wusste, dass diese Tylenolflasche auch am besagten Tag, am Todestag, gekauft wurde. Also sie konnte die Tylenolflasche,
weil sie den Beleg hatte,
genau, der Quittung zuordnen und wusste, diese Flasche ist auf jeden Fall von dem Tag, als die gestorben sind. Und die anderen, also diese Mary McFarland, Paula Prince und Mary Reiner, die haben zwar andere Nachnamen, die haben aber das Tylenol aus derselben Flasche. Also die waren auch in diesem Haushalt, deswegen meine Familie sozusagen.
Okay.
So, und da fehlten eben 6 Pillen. Und da ist sie ein bisschen stutzig geworden und hat die Flasche mit den Tylenol-Pillen oder Kapseln dem Ermittler gegeben. Und sie hat ihm dabei den Verdacht geäußert, dass das zusammenhängen könnte miteinander, diese ganzen Todesfälle. Und
ganz schön smart, aber.
Genau, der Ermittler hat dann einen Doktor gerufen, der stellvertretende medizinische Leiter zu der Zeit war. Und der hat vermutet, dass es Cyanid sein kann. Und nachdem der Ermittler an der Flasche gerochen hat und gesagt hat, dass es sich um einen Mandelgeruch handelt, war es dann relativ schnell klar, dass es sich um Cyanid handelt. Und dann hat auch ein Toxikologe das untersucht und die Kapsel getestet. Und das Team hat festgestellt, dass 4 der Kapseln von den 44, die übrig waren in der Flasche, die dreifache Menge des tödlichen Giftes von Cyanid gehabt haben. Also dreimal so hoch, wie es eigentlich schon hätte tödlich wäre. Es waren sozusagen noch 4 Kapseln tödlich. Nicht alle.
Es waren nicht alle, sondern
genau. Also sozusagen eigentlich müssten es dann 10 gewesen sein. 6 wurden genommen und 4 waren noch drin.
Ja.
Genau. Ganz kurz,
Das wäre auch meine eine Frage wäre gewesen, ob man es wirklich riecht, ob man das so doll riecht, wenn man das, also mit diesem Mandelgeruch. Und das andere ist, vielleicht kommt es auch gleich noch zu, aber wie wurden die vergiftet? Wurde wirklich eine neue Tablette gemacht daraus oder reicht das, wenn man das irgendwo reintunkt oder sowas?
Vielleicht kommen wir da gleich noch zu.
Okay.
Genau, auf jeden Fall hat man anschließend eine Pressekonferenz abgehalten und der Öffentlichkeit gesagt, dass man erstmal im besten Fall kein Tylenol mehr einnehmen soll. Tylenol ist übrigens das Pendant zu Aspirin sozusagen. Und der Name Paralynarin setzt sich aus Tylenol, Paracetamol und Aspirin zusammen. Das ist von mein ausgedachter.
Aber ein schönes.
Ist also ganz gut, ne?
Ich habe mir schon gedacht, dass du es ausgedacht hast, weil du auch irgendwie letztes Mal meintest, von wegen, wenn es das noch nicht gibt, lass ich es mir patentieren.
Ja,
das
stimmt.
Ist so ein Satz, wo ich so denke, okay, dann ist es auf jeden Fall ausgedacht. Aber es rollt so über die Zunge, finde ich. Paralynarin.
Erstmal eine 500er Paralynarin reingeknallt gestern Abend wieder, du. So, dann ist es so, dass aus reinem Zufall die Flasche mit den Kapseln Tylenol, die das junge Mädchen benutzt hat, von den Rettungssanitätern, die sie ins Krankenhaus gebracht haben, inventarisiert wurde. Sprich, die haben die aufgehoben.
Ja.
Und die Flasche wurde anschließend auch quasi nochmal begutachtet von den Ermittlern. Und man hat gemerkt, dass die Chargennummer dieser Flasche Paralynarin, dieser Flasche Tylenol, dieselbe Chargennummer hat wie die Flasche aus dem Janice-Haushalt.
Ja.
Und zwar, genau wie in meiner Geschichte, MC2880. Das ist die korrekte Chargennummer, auch aus dem wahren Fall sozusagen. Und daraufhin hat Johnson & Johnson, kennen wir auch alle durch die Corona-Impfung, alle Tylenol, also weil diesen Hersteller dieses Mittels, alle Tylenol, Produkte sozusagen aus dieser Charge zurückgerufen.
Ja, okay.
Genau, und daraufhin hat man auch noch weitere Pillen untersucht oder weitere Flaschen untersucht und dann eben auch zum Beispiel die Chargen 1910MD und MB2738 und dann festgestellt, dass die eben auch kontaminiert sind oder waren. Und das hat dazu geführt, dass es zu der oder zu einer der größten Arzneimittelrückrufe überhaupt kam im Großraum Chicago. So, jetzt kommen wir vielleicht mal so ein bisschen zu dem, wie das denn angestellt wurde. Also es gab dann, die Ermittler haben dann irgendwann mit einem Mann gesprochen, den nannte man, oder der hieß James William Lewis, und den hat man beschuldigt, einen Brief an die Pharmafirma Johnson & Johnson geschickt zu haben, in dem er $1 Million gefordert hat.
Quasi gar nicht so viel dafür, dass man so...
Wie so eine Erpressung eigentlich.
Ja,
ne?
Aber ich finde, 1 Million klingt wenig dafür, dass du da irgendwie mal 6 Menschen tötest oder noch viel mehr theoretisch.
Ja, und er hat dann den Ermittlern erzählt, wie er das denn wohl angestellt hat. Dass er einfach Tylenol gekauft hat und dann anschließend Cyanid in die Flaschen gespritzt hat. Und dann wieder zurück in die Regale gestellt hat. Mhm. Das war seine Antwort darauf. Und dann hat man auch festgestellt, dass er ein Buch besessen hat, was quasi sich um Vergiftung dreht. Mhm. Und auch Fingerabdrücke gefunden hat, die man ihm zuordnen konnte, die sich innerhalb dieses Buches mit Cyanid befasst haben. Also so als würdest du, heutzutage würde man sagen, wir haben deinen Google-Verlauf gecheckt.
Okay, er hat quasi die Seiten angeguckt, wo irgendwas mit Cyanid steht und da sind seine Fingerabdrücke drauf.
Genau, also er hatte ein Buch schon, wo so Toxikologie ging und Vergiftung ging, und dann auf jeden Fall hat er diese Cyanid-Seiten auch noch gelesen. Das konnte man alles nachweisen. Allerdings hat er dann bestritten, dafür verantwortlich zu sein, hat zugegeben, dass er den Brief geschrieben hat und hat sich dann sozusagen als Erpresser nur noch also hat aber zugegeben, dass er Johnson & Johnson erpressen wollte.
Aber im Nachhinein?
Ja, dann, als sie dann gesagt haben, aha.
Nee, aber hat er diesen Brief geschrieben, bevor oder nachdem das passiert ist?
Ja, pass auf, das kommt nämlich jetzt auch noch. Die haben ihm dann erstmal geglaubt und die haben ihm dann zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Für wegen Erpressung, aber nicht wegen irgendwas anderes. So, und dann hat man 2007, da warte mal, das war im Jahr, ich glaube, das war kurz nach den Morden, also in den 80ern noch.
Ja.
Und dann hat man 2007 festgestellt, dass der Brief, der an Johnson & Johnson geschickt wurde, den Poststempel hatte vom 1. Oktober 82. Das bedeutete, dass innerhalb der Story, die dieser Lewis erzählt hat und diese Zeitleiste, die er da zugrunde gelegt hat, dann hätte er sozusagen vor den ersten offiziellen Nachrichten, wo darüber berichtet wurde,
Den Brief geschickt. Ja, und das heißt, er muss ja vorher davon gewusst
haben. Genau, und als man ihn damit konfrontiert hat, hat er seine ganze Zeitleiste, die er damals aufgemacht hat, komplett widerrufen. Mhm. Und dann gibt es noch, also ich kann ja schon mal was vorwegnehmen. Bis heute ist nicht geklärt, wer das war. Es ist sozusagen eigentlich einer der größten Cold Cases auch der USA. Es gibt offiziell, wurde dafür niemand irgendwie dran gekriegt. Es gab dann noch 2 Jahre später, 2009 hat man Gerichtsdokumente gefunden oder die wurden veröffentlicht und die sagten aus, dass die Ermittler sich eigentlich ziemlich, ziemlich sicher waren, dass er das war, dass sie nur keine ausreichenden Beweise hatten, ihm das sozusagen zu beweisen und ihm dafür anzuklagen. Und dann hat er wiederum 2 Jahre später, also 2010, hat er und auch seine Frau plötzlich DNA-Proben abgegeben und nochmal neue Fingerabdrücke und hat dann gesagt, wenn das FBI quasi fair spielt, so der Wortlaut, dann hätte er nichts zu befürchten. Und tatsächlich stimmten die DNA-Proben, die er und seine Frau abgegeben haben, nicht mit denen überein, die man auf den Flaschen gefunden hat. Und das hat man natürlich dann auch nochmal später nochmal neu machen können, weil das damals noch nicht ging. Und der Typ hat weiterhin bestritten, dass er das war. Und der ist letztes Jahr gestorben. Im Juli mit 76 Jahren. Tja. Es gibt aber noch ein bisschen was. Oh. Heute habe ich mal so eine richtige Josh-Auflösung. Nee, aber weil das wirklich so ein Riesending war. Und das Problem an dieser ganzen Sache war vor allem auch, dass es dann noch ganz viele Trittbrettfahrer gab. Also es gab hunderte Nachahmungsangriffe mit Tylenol oder andere Medikamente, die rezeptfrei waren. Das ist übrigens auch ganz wichtig. Das waren alles rezeptfreie Mittel. Und zum Beispiel ereigneten sich 1986 3 weitere Todesfälle durch Gelatine-Kapseln. Eine 23-Jährige starb in New York, nachdem sie auch dieses extra starke Tylenol genommen hat, auch mit Cyanid. Dann wurden Excedrin-Kapseln in Washington manipuliert. Daran sind auch 3 Menschen gestorben. Und dann gab es zum Beispiel auch noch Encaprin von Procter & Gamble, kennt man auch die Firma, die machen glaube ich auch hier so aber die machen auch ganz viel Kram. Gehört auch die halbe Welt gehört denen mit. Mhm. Und da wurden auch, das hat auch zu einem riesengroßen Rückzug von Schmerzmitteln geführt. Und 91 gab es dann auch nochmal mit Cyanid verseuchte Schachteln von Sudafed, oder ich glaube, so spricht man das aus, Sudafed heißt das.
Klingt wie ein Rapper.
Klingt wie ein Rapper, ne? Und da sind auch noch mehrere Menschen dran gestorben. Und eine, ich sag mal, gute Sache, das kann man jetzt so sagen, wie man will, aber meistens muss ja immer ein Kind in den Brunnen fallen, damit irgendwas sich verändert zum Guten.
Jetzt sind die Kontrollen besser,
genau,
oder was?
Genau, und die, diese Morde hatten eben auch ganz weitreichende Auswirkungen auf zum Beispiel auch die Gesetzgebung und die Regulierung in der Pharmaindustrie. Einfach schärfere Vorschriften mittlerweile und Gesetze zu dieser ganzen Produktsicherheit und es gibt strengere Kontrolle bei der Herstellung, bei der Verpackung und beim Vertrieb von rezeptfreien, frei verkäuflichen Medikamenten. Unter anderem wurde auch vor allem dieses Siegel eingeführt. Also man kennt das zum Beispiel auch, wenn man allein, wenn du einen Apfelsaft aufmachst.
Ja,
oder
das
so.
Da was, dass man sieht, dass das vorher
genau,
zu war.
Genau, das,
ne?
Das ist bei Medikamenten damit entstanden. Und man hat sich auch fast größtenteils davon verabschiedet, Kapseln zu benutzen und mehr auf Tabletten gesetzt. Mhm,
weil man die Kapseln aufmachen könnte.
Genau, also Kapseln kannst du leichter manipulieren.
Ja, okay.
Ja, das waren die Tylenol-Morde. Aus Chicago.
Ja, aber gab es sowas in Deutschland nicht auch mal mit dem Baby,
ist ja aber
mit Babynahrung oder sowas, dass Babynahrung vergiftet war? In irgendeinem Aldi oder so? Oi, ich hab.
Ja, da klingelt auch irgendwas bei mir. Ja, ja,
und
ja,
es ist ja,
ja
auch so, einfach im Supermarkt irgendwas vergiften ist ja halt so, mal gucken, wer daran stirbt oder so. Das ist halt ganz anders.
Aber ist das dann im Supermarkt oder ist das dann schon eher in der Produktion, dass da die Leute sitzen?
Ich meine, dass das in Deutschland irgendwas im Supermarkt war, dass irgendwer im Supermarkt irgendwas aufgemacht hat und vergiftet oder sowas. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Mann, ne, so Giftmörder.
Feige.
Ja.
Das sind richtig miese, feige Drecksmörder.
Aber auch schlau. Also, wenn du jetzt jemanden...
also aber, feige, aber Respekt.
Nee, aber wenn du zum Beispiel, nein, sag mal so, wenn du jetzt nicht einfach so ein Typ oder jemand bist, der einfach random Gift in Fluss streut oder in Hunde Leckerlis oder so, ne?
Ja.
Sondern wenn du wirklich jemanden umbringen willst, aus einem guten Grund vielleicht sogar, und du den vergiftest und du nimmst sowas hier, sowas wie Walter White zum Beispiel mit diesem Rizin.
Ja.
So, das ist ja schon smart. Oder so ein Gift hast, was noch, oder dieser Typ, den ich auch mal in meiner Geschichte hatte, mit dem, der den Diabetikern, eben nicht den Diabetikern, der den Leuten, was spritzt der denen dann noch?
Insulin.
Ja, der den Leuten Insulin spritzt und die damit umbringen. Und das aber so gut wie gar nicht rauszufinden ist.
Also ja, Gift, weiß ich nicht. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich meinen Hut davor ziehen muss.
Nein, ich muss meinen Hut auch nicht davor ziehen, aber vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit geringer, wenn du ein Gift hast, was man nicht so schnell nachweisen kann, dass du dann schneller damit davonkommst.
Klar.
Das meine ich.
Ja, klar, ist es auch gerade, wenn du es random machst, einfach irgendwen
ja,
vergiftest.
Ja, das sowieso,
so.
Das sowieso.
Also, was das angeht, wenn du einfach, wenn dein Ziel nur ist, ja, jemand soll schon sterben, super smart. Aber,
ja, klar, da kannst du auch in den Park gehen und jemanden erschlagen.
Ja, also es ist halt einfach.
Ja, das stimmt.
Weiß ich auch nicht. Ich bin generell eher Anti-Mord. So meine Haltung.
Ich auch.
Ach, okay, gut.
Nee, ich auch. Aber wenn, dann mit Gift.
Wenn schon, denn schon.
Nein.
Gut, dass ich immer die Getränke stelle, wenn wir hier sitzen.
Das stimmt.
Du mir hier nicht. Ich muss aufpassen, wenn ich rausgehe. Dann muss ich mir so einen Deckel hier drauf machen.
Hast du Angst vor so gespikte Drinks?
Ich habe
so?
Einmal in meinem Leben, da war ich hier in Bremen in der Lila Eule mit ein paar Freunden und dann waren wir abends irgendwas trinken und wir waren irgendwie kickern und dann hat ein Kumpel irgendwie Bier für uns geholt und sowas und dann trinke ich das und auf einmal habe ich irgendwas im Mund.
Im Bier?
Pass auf, dann habe ich irgendwas im Mund. Ich denke so, Alter, hä? Spuck das auf meine Hand und das ist irgend so eine halb aufgelöste Tablette. Und ich dachte, was passiert denn jetzt? Und habe auch mega Panik geschoben.
Hat da jemand von deinen Freunden geballert und das falsche Bier?
Nee, und dann meinte ich halt so, ey, hier ist das irgendwie was drin und so weiter. Ich dachte, ich muss jetzt die Polizei rufen und sonst was. Und dann meinte einer, das war irgendwie ein Gag von dem, der hat irgendwie eine halbe Viagra mir da reingeschmissen. Warum auch immer.
Ist aber überhaupt nicht lustig, ne, mit Viagra. Kann ich dir eine ganz...
Die ist auch nicht aufgelöst gewesen, das war einfach nur, ich glaube, der wusste, dass ich das dann direkt merke oder
kann
sowas.
Kann ich dir mal eine Gruselgeschichte erzählen zu Viagra?
Dass irgendwie ein Herzinfarkt gekriegt hat oder
nee,
was?
Nee, ich glaube, das war tatsächlich auch hier in Bremen. Also vielleicht, also wäre jetzt blöd, wenn die Leute das hören und sagen, ah, guck mal hier, Welle erzählt schon wieder eine urbane Legende. Ich glaube nicht, dass das eine urbane Legende ist. Also, es hat mir wirklich jemand erzählt, dass das in Paddy's Pit am Bahnhof stattgefunden hat. Und zwar war da eine Gruppe, die haben ordentlich gebechert und dann hat sich da irgendwie einer aus Witz Viagra reingeschmissen. Und ich glaube sogar irgendwie zwei oder so. Und der hat halt dann irgendwann ein Riesenrohr gekriegt. Ja, und das hält dann ja auch erstmal für einen Moment. So, aber da der so viel gesoffen hat, musste der natürlich irgendwann auch mal seine Blase erleichtern. Und das geht nicht, wenn du einen Ständer hast. Und am Ende kam der Notarzt und musste den mitnehmen, weil der da richtige, ja, Verstopfung will ich jetzt, ist das falsche Wort wahrscheinlich, aber das hat sich, die Blase war so.
Nee, kann sich also, nicht entleeren.
Ja, richtig krass. Also aufpassen, Leute, nimmt am besten gar keine Tabletten, wenn ihr feiern geht.
Nimmt kein Viagra.
Auch kein Aspirin oder Ibu, trinken. Das ist nicht gut.
Ja, bei mir war es auf jeden Fall, hat dann auch ein Kumpel von mir aufgelöst, dass er das war, und das war ein Gag. Aber ich habe für so 5 Minuten dachte ich, okay, was passiert heute noch?
Ich hätte auch richtig Panik geschoben. Ja. So. Aber Panik geschoben hat vielleicht bestimmt auch mal einer der zahlreichen Personen, die in deiner Geschichte Bruchstücke auftauchen. Und zwar geht es in, ja, wie muss man diese Geschichte eigentlich zusammenfassen? Also, es geht um einen jungen Pfleger, der eigentlich gerne Arzt gewesen wäre in dieser Einrichtung, in der er arbeitet, oder generell gerne ein Arzt geworden wäre. Er ist aber leider nur in Anführungszeichen Pfleger in einer psychiatrischen Einrichtung geworden und er kümmert sich um einen Patienten. Mhm. Genau, und dieser Patient ist ganz besonders, denn dieser Patient, und wahrscheinlich sage ich das jetzt klinisch nicht korrekt, aber dieser Mensch hat mehrere Persönlichkeiten. Mhm. Ich habe gelernt, man sagt nicht, dass die Leute schizophren sind.
Nee.
Das ist was anderes. Auf jeden Fall hat dieser
eine
Mensch
eine dissoziative Persönlichkeitsstörung.
So, das hat er. Und auf jeden Fall hat der Patient, der ziemlich reich ist, diese Einrichtung auch in seiner Vergangenheit, als er noch jünger war, finanziert. Jetzt ist er aber eben nicht nur Geldgeber, sondern eben auch Stammgast dort und wohnt da. Und er hat unter anderem, ist er auch mal ein, glaube ich, alter Soldat, der in Vietnam war. Dann ist er, glaube ich, ein Hausmädchen. Richtig?
Mhm.
Dann kann es sein, dass er zu einem, ich glaube, kleinen Jungen wird.
Mhm.
Und gibt es noch eine, von der wir erstmal wissen?
Nee, es sind die drei.
Das sind die drei, ne? Genau. Und wir begleiten dann eben diesen Pfleger durch seinen ja, Arbeitsalltag, eben von Woche zu Woche. Er bringt die Patienten bzw. die wechselnden Persönlichkeiten dann immer wieder zu diesem Arzt. Und irgendwann, und mir ist es zum Beispiel auch bei einer Sache aufgefallen, nachdem Josch mal gesagt hat, dass die Person 4-mal rechts abbiegt, bevor sie nach Hause geht. Und ich habe das tatsächlich in meinem Kopf und auch auf meinem Knie dann mit dem Finger nachgemalt. Unser Pfleger biegt 4-mal rechts ab. Das bedeutet, er kommt genau da wieder raus oder geht genau da wieder rein, wo er rauskam. Sprich, unser Pfleger ist vermutlich eine weitere Persönlichkeit, beziehungsweise unser Patient, aka der Geldgeber, der mal Geldgeber war. Und das finden wir dann auch irgendwann raus, denn während die Person gerade in der Rolle oder in der Persönlichkeit des Hausmädchens ist, wird plötzlich von der Therapeutin, die sorgt, glaube ich, sogar dafür, dass die Personen switchen, weil sie, glaube ich, konkret die Person des Pflegers plötzlich anspricht. Obwohl eigentlich ihr Gegenüber noch in der Rolle des Mädchens ist. Bisschen schwierig, glaube ich, zu erklären, aber ich glaube, ich mache das korrekt gerade. Und dann switcht es auch tatsächlich und unser Pfleger fühlt sich plötzlich angesprochen und fragt sich, hä, was soll das denn eigentlich alles hier gerade? Ich kann das jetzt nicht mehr alles zusammenfassen, weil es am Ende ein bisschen schwierig war. Auf jeden Fall dämmert ihm das dann, glaube ich, auch langsam und er wird dann, glaube ich, auch abgeholt und auf eine Trage gelegt oder so. Und, ne? Oder Hände packen ihn.
Nee, er kippt dann um, er wird ohnmächtig, als er das realisiert und dann wacht er halt wieder auf.
Okay, dann wacht er wieder auf. Auf jeden Fall haben wir dann spätestens alle verstanden, worum es hier eigentlich geht, denn unser Pfleger ist die Person mit den mehreren Persönlichkeiten oder eine weitere Persönlichkeit und was auch eigentlich noch ganz besonders war, diese Personen sind auf jeden Fall alle Teil seines Lebens gewesen. Und ich gehe mal davon, denn der Pfleger war nämlich Medizinstudent, der an einer Überdosis Heroin gestorben ist. Der Soldat, den er ist, den hat er wahrscheinlich, während er selber in Vietnam war, gekannt und verloren. Das Hausmädchen wird sein Hausmädchen gewesen sein. Und der kleine Junge, der beim Autounfall, glaube ich, gestorben ist, war vielleicht sein Freund. Auf jeden Fall war er Zeuge. Das sage ich jetzt, dass das so ist.
Mhm.
So, jetzt muss ich aber erstmal sagen, was ihr geglaubt habt, ob das wahr oder falsch ist. Oh, ich verzettel mich hier heute. Ich laber heute wie ein Wasserfall. Ist dir schon aufgefallen?
Ja, ist mir schon aufgefallen.
Ist dir schon aufgefallen, ne? 60% von euch glauben, dass das wahr ist. 40% glauben das Gegenteil. Puh. Ich sag auch, das ist falsch. Ich sag, du hast uns irgendeine, also bei Instagram haben ganz viele Leute irgendwie gesagt, woran sie das erinnert. Ich hab den, ich glaube, ich habe das Cover im Kopf von diesem Film, Split. Mhm. Ne, ich glaube, irgendein Typ mit einer Glatze oder so ist auf dem Cover, habe ich noch nicht geguckt.
Stimmt.
War für mich tatsächlich, habe ich ja auch gesagt, weil du mir gesagt hast, woher du den Namen Ashcliff kennst, aus der Geschichte davor. Und dann meintest du, der ist aus Shutter Island. Und dann meinte ich, ja, deine Geschichte klingt ja auch irgendwie sehr nach Shutter Island, beziehungsweise hat mich auf jeden Fall daran erinnert. Und ich glaube, dass du dich irgendwie an solchen Sachen, vielleicht hast du dich auch an diesen Split-Film, den ich nicht kenne, orientiert, aber bestimmt auch bei Shutter Island vielleicht ein bisschen bedient, zumindest was Inspiration angeht. Und du hast uns eine tolle, wirklich tolle Geschichte geschrieben, eben mit diesem Thema. Und die ist ausgedacht.
Also, erstmal wollte ich mich bedanken für das ganze Lob, was ich bekommen habe. Ich glaube, das ist auch viel, weil Christoph das natürlich in der letzten Folge so beschworen hat, die ganzen Kommentare.
Nee, das brauche ich gar nicht.
Aber
ach so, du meinst, weil ich gesagt habe, ach so.
Ich kann es gar nicht ab, dass jetzt so viel kommt. Und dann kamen viele Kommentare, die ziemlich genau den Wortlaut hatten. Also vielen, vielen Dank dafür. Ja, sie ist komplett ausgedacht und beruht auf keinerlei wahrer Begebenheit. Inspiriert, wie auch viele schon gesagt haben, durch sowas wie Split, wie sowas wie Identität. Ich wollte halt, dass man in der Geschichte diesen Twist erahnen kann oder erkennen kann, wenn man gut aufpasst, aber dass man nicht direkt von Anfang an drauf stößt. Ich hoffe, das hat einigermaßen geklappt. Ich hatte tatsächlich das mit diesem viermal rechts, viermal links gehen erst noch rausgenommen, weil ich dachte, das wäre, dann erkennt man das zu früh, aber ich fand es ganz cool, dass man das da erkennen kann.
Das war einfach, wenn du gut zuhörst, kommst du drauf.
Ja. Ich habe so ein paar Sachen drin gehabt, die so waren. Einmal dies mit viermal links, viermal rechts. Dann erwähne ich am Anfang in seinem Zimmer auf dem Tisch diese staubige, künstliche Blume. Und dann geht er zu seinem Patienten und sein Patient steht auf und freut sich und kippt dabei fast die staubige, künstliche Blume vom Tisch runter, weil es auch das gleiche Zimmer ist. Das ist auch der Grund, warum natürlich die Mitarbeiterzimmer und die Patientenzimmer so ähnlich sind, weil es natürlich die gleichen sind. Ja, bei der Geschichte, das hast du genau richtig gesehen, jede Persönlichkeit, die in ihm steckt, ist ein Mensch, den er kannte. Das heißt, der Junge war ein Schulfreund, der vom Spielplatz vom Auto überfahren wurde. Das Kindermädchen war seine Nanny, als er jung war, und ist bei einem Hausfeuer ums Leben gekommen.
Genau, ein Brand.
Der Protagonist war ein Studienkollege, der sein Medizinstudium nicht beenden konnte, weil er einer Überdosis Heroin gestorben ist. Und der Soldat war ein Kamerad aus dem Vietnamkrieg, der im Graben ertrunken ist. Deswegen sind das auch alles die Phobien der Leute. Also deswegen hat unser Protagonist Angst vor Spritzen. Deswegen hat der Junge Angst vor Autos. Angst vor Feuer und der Soldat Angst vor Wasser. Genau, das ist die Geschichte. Ich habe natürlich ein paar Easter Eggs drin versteckt.
Natürlich.
Genau, wie Christoph schon erkannt hat, dass Ashcliff war davor. Ich wollte es eigentlich das Ashcliff Hospital nennen, das ging dann aber nicht, weil Christoph das so genannt hat. Aber deshalb spielt meine Geschichte in Boston, weil dort das Ashcliff Hospital lag.
Okay.
Der Patient, Aaron Stampler, das ist der alte Patient, das ist der Protagonist, er ist der Charakter von Edward Norton aus Zwielicht, beziehungsweise Primal 4. Das Rivers Hospital heißt es ja dann, wegen Malcolm Rivers, einem Charakter aus Identität. Dr. Molly Arrington, die Psychologin, ist die Psychologin aus Primal 4. Und eins, was hat keiner erkannt, aber das habe ich auch.
Die anderen hat auch keiner erkannt.
Ja, aber das ist da, den ich am coolsten finde eigentlich. Mein Protagonist heißt Patrick Hentem. Und P. Hentem heißt Phantom, weil er nur ein Ausgespinst deiner Fantasie ist.
Nicht schlecht. Ja. Aber zu schwierig.
Ja, man muss es ausgeschrieben sehen, dann hätte man es vielleicht verstanden. Aber wenn man es, glaube ich, nur hört, der Nachname Hentem ist auch ein bisschen komisch. Ich hatte noch ein paar andere Kombinationen versucht, aber die klangen alle so künstlich, dass das nicht funktioniert hat. Ja, das ist meine Geschichte, es ist nichts Wahres dran. Ich habe ein paar Kommentare gesehen, dass es auch irgendwelche echten Fälle gab, an die sie das erinnert hat. Kannte ich aber alle nicht und ich habe nichts zu echten dissoziativen Persönlichkeitsstörungen angeguckt. Aber
kann ja auch genauso passiert sein, da ist ja nichts Übernatürliches dran.
Es gibt Leute, die einfach genau das haben.
Genau.
Ja, also freut mich sehr, dass es einigen von euch gefallen hat.
Ein merkwürdiges Phänomen.
Also ein sehr merkwürdiges Phänomen. Nee, hat sehr Spaß gemacht, die zu schreiben, fand ich. Also es war wirklich eine, die hat mir mit am meisten Spaß gemacht von allen, die ich bisher geschrieben habe, weil das irgendwie so diese kleinen Spuren legen und so, das hat Bock gemacht. Und ich hoffe, dass ein paar überrascht waren beim Twist und so dachten, was?
Bestimmt.
Ja.
Schön.
Das war's.
Vielen Dank fürs
Wir machen schon Feierabend.
Na, konnten Sie auch rausfinden, was da los war?
Wieder einmal haben Josh und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden?
Was glaubt ihr, gebt ihr eigentlich so für Essen im Monat aus oder für Klamotten oder um nebenan in dem kleinen süßen Café einen Cappuccino zu trinken? Was auch immer ihr gerade vermutet, vielleicht liegt ihr mit diesen Vermutungen ganz schön daneben. Wenn ihr das mal überprüfen wollt, dann kann euch die App Finanzguru dabei helfen, denn dort könnt ihr Budgets einstellen für verschiedene Sachen, die ihr braucht, zum Beispiel fürs Einkaufen, für Essen oder was auch immer ihr sonst budgetieren wollt und dann mal so einen kleinen Self-Check machen, ob ihr denn wirklich da liegt, wo ihr glaubt, dass ihr liegt oder doch merkt, oh, ich gebe vielleicht ganz schön viel Geld für Cappuccini aus. Und in diesem Fall kann euch Finanzguru sehr dabei helfen, einen Überblick über eure Finanzen zu bekommen und diesen Überblick auch zu behalten. Das Beste daran ist, das Ganze ist vollkommen kostenlos. Ihr habt aber die Möglichkeit, für 2,99 Euro im Monat Finanzguru Plus zu holen und ein paar Extrafunktionen freizuschalten. Um dieses Geld aber auch noch zu sparen, um zumindest zu gucken vorher, braucht ihr das überhaupt wirklich? Ist das eine von diesen Ausgaben, die euch hilft? Dafür könnt ihr Finanzguru Plus 3 Monate komplett kostenlos testen. Dafür müsst ihr einfach nur den Code ALTBAU benutzen. Der ist 30 Tage lang gültig und damit bekommt ihr 3 Monate Finanzguru Plus vollkommen kostenlos. Ganz wichtig jedoch, das gilt nur für Neukunden. Das heißt, wenn ihr schon Kunde da seid, dann seid ihr wahrscheinlich eh glücklich damit und braucht ihn gar nicht. Die Anleitung, wie das funktioniert, könnt ihr ganz einfach hier finden bei uns in den Shownotes. Das haben wir euch wie immer hier verlinkt. Also probiert es jetzt gerne aus und guckt mal, wo ihr bei euren Budgets in Wirklichkeit liegt und ob da nicht für irgendwas viel zu viel Geld flöten geht. So, gut. Jetzt ist schon viel Zeit ins Land gegangen von dieser Folge.
Ja, ich glaube, mit deinem ersten Guess kommst du nicht mehr. Oh, ich wollte wieder mehr Deutsch reden. Mit deinem ersten Tipp kommst du nicht mehr hin.
Du kannst ja nochmal hören. Ich glaube, ich habe das ganz gut geraten von der Länge. Schau nochmal nach.
Gut, aber dann darfst du heute
dann darf ich beginnen. Heute anfangen.
Genau.
Bist du müde, Christoph?
Ja, ich schlafe wieder ein, ey.
Sehr schön. Dann mach die Augen zu.
Nee.
Ich erzähle dir eine kleine Gute-Nacht-Geschichte. Okay. Denn meine Geschichte von Folge 106 trägt den Namen Spurlos verschwunden. Es war schon spät, als Macy nachdenklich ihren Mann beobachtete, der nervös mit dem Fuß auf und ab wippte, während er durch die Programme seppend auf den Flatscreen des großen Fernsehers starrte. Er wirkte unruhig und abwesend, wie so oft in letzter Zeit. Es war immer wieder, als würde er in seiner eigenen kleinen Gedankenwelt leben, als könnte er die 4 tobenden Kinder in der Wohnung kaum wahrnehmen. Macy hingegen nahm sie sehr wohl wahr und fühlte sich deshalb umso öfter von ihrem Mann alleingelassen mit den häuslichen Pflichten und der Erziehung. Zum Teil konnte Macy die Gründe verstehen. Brandon arbeitete viel und schwer in seinem Job auf den Ölfeldern. Er war auch oft für längere Zeit auf Montage und alleine deshalb schon zwangsweise wenig zu Hause. Doch die wenige Zeit, die dann noch verblieb, verbrachte Brandon lieber einsam beim Angeln als zu Hause im Chaos. Zumindest war es früher so gewesen. Das alles hatte sich jedoch noch deutlich verschlimmert, nachdem seine Drogenprobleme zum ersten Mal ans Tageslicht kamen. Macy wusste, dass Brandon einem Joint nie abgeneigt war und auch andere Drogen wie Kokain in seiner Jugend schon probiert hatte. So viel hatte er ihr erzählt. Dass ihr 26-jähriger Ehemann jedoch weit schlimmere Drogen genommen, ja sogar verkauft hatte, das erfuhr sie gleichzeitig mit der örtlichen Polizei. Es war jetzt 2 Jahre her, dass Macy ihren Mann von der Polizeiwache in San Angelo abgeholt hatte. Damals war sie vollkommen verwirrt gewesen, hatte gedacht, ihm sei etwas zugestoßen, er hätte sich verletzt. Erst nach einiger Erklärung verstand sie, dass ihr Mann nicht als Opfer, sondern als Täter von der Polizei aufgegriffen wurde. Illegaler Besitz einer reglementierten Substanz mit Verkaufsabsicht. Diese Umschreibung für das Dealen von Drogen hatte sich fortan in Macys Gehirn gebrannt. Es war Crystal Meth. Ihr Mann hatte Crystal Meth verkauft und selber geraucht. Macy starrte noch immer in das Wohnzimmer in Richtung von Brandon, der nach wie vor nervös mit dem Bein wackelte und die Programme rauf und runter schaltete, ohne sich für etwas entscheiden zu können. Noch heute fragte sie sich, wie sie nichts davon gemerkt haben konnte. Von seiner Sucht, von seinen Geschäften. Ironischerweise waren es genau die Geschäfte, die ihm die Bewährungsstrafe eingeheimst hatten. Sein Kunde an dem Abend vor 2 Jahren war ein Undercover-Polizist gewesen. Hätte sie es sonst je gemerkt? Macy wusste es nicht. »Mama, liest du mir noch was vor?« Macy schreckte aus ihren Gedanken, als ihre jüngste Tochter Maddie sie antippte. »Natürlich, mein Schatz. Krabbel schon mal ins Bett, ich komm gleich nach.« Grinsend sah sie ihrer Tochter nach, bevor ihr Blick in die vollkommen verdreckte Küche wanderte, in der sich das Geschirr vom Abendessen stapelte. »Brandon, möchtest du die Kinder ins Bett bringen oder soll ich?« Hm. Also, mach du mal bitte. Okay, kannst du dich dann um die Küche kümmern währenddessen? Hm, gab Brandon grummelnd zur Antwort. Macy wusste, dass sie mehr wohl nicht aus ihm rauskriegen würde. Also stapfte sie die Treppe hoch, deckte nach und nach ihre vier Kinder zu, las Maddie noch kurz etwas vor und ging eine halbe Stunde später erschöpft und müde wieder runter. Nur um dort die vollkommen unangetastete Küche wieder vorzufinden und ihren Mann noch immer vor der Flimmerkiste. Mann, Brandon, warum muss ich dir eigentlich immer alles 10-mal sagen? Zum wiederholten Male diese Woche stellte Macy ihren Mann zur Rede und zum wiederholten Male artete die Meinungsverschiedenheit des jungen Ehepaars zu einem Streit aus, bis Brandon die Geduld endgültig verlor, die Fernbedienung auf den Couchtisch pfefferte und wütend zur Tür stapfte. »Ich fahr jetzt zu meinem Vater. Brauchst nicht auf mich zu warten.« Mit diesen Worten griff er Handy, Schüssel und Jacke und schlug die Tür hinter sich zu. Macy blieb mal wieder alleine zu Hause. Sie wusste nicht, was in letzter Zeit mit Brandon los war. Sie hatte ihn oft genug gefragt, doch nie eine vernünftige Antwort erhalten, warum er so abwesend und unruhig war. Und jedes Mal, wenn Brandon sie abwies oder beschwichtigte, war da diese leise Stimme in ihrem Kopf, die sie fragte, was, wenn er wieder Drogen nimmt? Würdest du es überhaupt merken? Seufzend ließ Macy sich auf das Sofa fallen und versuchte, sich mit ein wenig Fernsehen abzulenken, während sie lauschte, ob eines ihrer Kinder oben über den Flur turnte. Es war kurz vor 12. Nur etwa 40 Minuten später klingelte plötzlich ihr Handy. Kyle. Es war Brandons Bruder. Was wollte der denn so spät noch von ihr? Irritiert nahm sie ab. Hey Kyle, was ist los?
Hallo Macy, tut mir leid, dass ich so spät noch anrufe. Ich hoffe, ich habe dich nicht geweckt. Brandon hat mich gerade angerufen. Ihm ist anscheinend der Sprit ausgegangen. Mal wieder.
Macy verdrehte die Augen. Das war schon das dritte oder vierte Mal dieses Jahr. Typisch, schnaubte Macy. Und jetzt? Soll ich ihn wieder irgendwo aufgabeln?
Nee, Quatsch. Ich soll ihm einen Kanister vorbeibringen. Aber ich habe ja keinen. Ich würde euren eben abholen und dann mit Brandon zur Tanke. Kannst du im Moment nicht auslegen. Bin blank. Das muss er dann schon selber bezahlen.
Okay, antwortete Macy. Ich wollte aber eigentlich gleich duschen und ins Bett. Ich stelle den Kanister einfach vor die Veranda, okay?
Super, danke dir. Gute Nacht.
Das geschieht ihm schon recht, flüsterte Macy grinsend, als sie an Brandon dachte, der jetzt vermutlich mitten im Nirgendwo feststeckte und im Dunkeln darauf warten musste, dass sein Bruder ankam, während sie hier im Warmen saß. Sie stellte den Kanister wie versprochen auf die Veranda, sprang noch unter die Dusche und legte sich ins Bett, als sie hörte, wie ein Wagen auf den Hof fuhr, jemand ausstieg, den Kanister mitnahm und wieder von dann zog. Dann schlief sie ein. Das Klingeln ihres Handys riss Macy aus dem Schlaf. Grell leuchtete der Name Kyle auf dem Display in die Nacht und blendete sie. Es war schon fast 2 Uhr. Vollkommen verdattert tippte sie auf den Bildschirm und hielt sich das Telefon ans Ohr. Ja? Was ist denn?
Macy? Macy. Oh Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich glaube, Brandon ist was zugestoßen.
90 Minuten zuvor und einige Kilometer entfernt saß Kyle gerade an seinem Schreibtisch, als sein Telefon klingelte. Es war sein Bruder Brandon. Für eine Sekunde wunderte er sich, dass er ihn so spät noch anrief. Dann nahm er ab. Hey Brandon, na, wie geht's dir?
Hey Kyle, könnte besser sein. Erst hatte ich wieder Zoff mit Macy und jetzt ist auch noch mein scheiß Sprit alle. Schon wieder.
Sag mal, tankst du auch eigentlich mal vernünftig oder tröpfelst du das Benzin nur so rein? Wie kann man denn so oft liegen bleiben?
Ja, lass gut sein, Kyle. Also, kannst du mir einen Kanister Benzin vorbeibringen? Stehe hier mitten auf der Landstraße nach Abilene und weit und breit nichts als Felder.
Kyle seufzte. Ja, schon gut. Ich kann kommen. Aber ich habe keinen Kanister. Kann ich euren abholen?
Klar, ruf Macy an. Die weiß, wo er ist. Danke, Bruderherz.
Kyle legte auf und rief direkt im Anschluss seine Schwägerin an, in der Hoffnung, sie nicht zu wecken. Ein kurzes Gespräch später stieg er in seinen Pickup und fuhr zuerst zum Hause seines Bruders und anschließend die Landstraße Richtung Abilene entlang, bis ihn nach 30 Minuten Fahrt etwas stutzig werden ließ. Blaulicht. Kyle wurde langsamer, je näher dem Polizeiwagen kam, der in einiger Entfernung am Straßenrand zu stehen schien und die Nacht in flackerndes Licht tauchte. Als er kurz davor war, weiteten sich seine Augen. Da stand noch ein Wagen, unbeleuchtet am Straßenrand. Aber nicht irgendeiner, sondern der schwarze Ford von Brandon. Kyle brachte seinen Wagen am Rand zum Stehen und stieg aus. Sofort näherte sich ein Polizist und fragte ihn, was er hier tat. Das ist der Wagen von meinem Bruder. Ich sollte ihm Kanister Benzin vorbeibringen. Ist was passiert? Das versuche ich auch gerade rauszufinden. Bin gerade erst gekommen, nachdem ein Anruf einging, dass ein herrenloser Wagen gesichtet wurde. Bisher ist niemand zu sehen. Ein Schlüssel steckt auch nicht, aber das Auto ist nicht abgeschlossen. Kyle runzelte die Stirn. Das klang aber gar nicht nach Brandon. Der würde, selbst wenn er nur kurz hinterm Busch muss, seinen Wagen abschließen. Versteckte Brandon sich, weil er schlechte Erfahrungen mit den Cops gemacht hatte? Das konnte nicht sein. Plötzlich vibrierte etwas in seiner Hosentasche. Es war ein Anruf von Brandon. Sofort nahm er ab, doch die Verbindung war schlecht und es fiel ihm schwer, etwas zu verstehen.
Ich bin 10 Minuten entfernt. 10 Minuten von euch. Ich bin hier im Feld. Kyle, ich blute. Du musst...
Die Verbindung brach ab. Kyle stand ratlos da und schaute auf sein Handy-Display. 20 Minuten zuvor ging ein Notruf bei der Polizeidienststelle in San Angelo ein. Notruf 911, wie kann ich helfen?
Hallo, ich bin mitten auf einem Feld mit... Der Truck hat keinen Sprit mehr. Hier ist ein Auto. Ein Typ verfolgt mich durch den Wald. Bitte beeilt euch.
Okay, bleiben Sie ganz ruhig. Können Sie das noch einmal wieder...
Jemand redet mit ihm. Ich bin ihm nur über den Weg gelaufen.
Sie sind wem über den Weg gelaufen?
Nur dem ersten Typ.
Brauchen Sie einen Krankenwagen?
Nein, ich brauche die Cops.
Alles klar, ist jemand verletzt? Hallo? Hallo? Einige Minuten später ging ein anonymer Anruf über ein illegal abgestelltes Fahrzeug am Straßenrand ein, worauf eine Streife auf die Landstraße nach Abilene geschickt wurde. Der Halter des Fahrzeugs, Brandon Lawson, konnte jedoch nicht aufgefunden werden. Selbst eine groß angelegte Suche nach dem 26-jährigen Vater von 4 Kindern führte zu keinem Ergebnis. Ja, nicht mal einer Spur. Er war wie vom Erdboden verschluckt.
Also wirklich ein unerklärliches Phänomen und ein mysteriöses Ereignis ist ja wirklich, wie man mit 26 vier Kinder
haben kann. Aber fleißig.
Und noch ein Junkie ist und war und ein Dealer.
Hat ordentlich was auf seiner Vita auf jeden Fall.
Crazy. Also hat seine Frau ja geworfen. Wenn die nicht mal weiß, was, also wenn die nicht mal weiß, was seine Vergangenheit, wann hat die denn die Kinder alle gekriegt?
Die Drogenkarriere hatte er ja, während die schon zusammen waren.
Aha. Das wusste sie alles gar nicht.
Nee.
Warum zeugt man also wirklich? Das ist ja wirklich
bodenlos. Nee, wusste sie ja nicht, warum zeugt man mit dem Kinder, wenn sie es nicht weiß.
Also wenn du Crystal, was würde ich mitbekommen, wenn Laura Crystal mit braucht?
Das sagst du jetzt. Wenn du nach Hause, wenn sie Laura die Folge
dealt,
hört, hat
Laura dealt heimlich, ne?
Und wenn du nach Hause kommst, hat Laura dir erstmal was zu gestehen.
Okay, also wir haben hier einen klassischen vermissten Fall. Brandon geht der Sprit aus und dann wird er verfolgt und schwuppdiwupp ist er weg.
Ja, so scheint es. Alles, was von ihm bleibt, ist eine Erinnerung.
Das hätte eigentlich dein Endsatz sein können.
Vielleicht schneide ich den noch rein.
Das wäre ein klassischer Kliman. Haben wir lange nicht mehr gehabt, oder?
Wir haben
oder?
Schon länger keinen klassischen Kliman mehr. Aber wir haben auch keinen waschechten Wellbrook. Wir haben beides länger nicht gemacht. Waschechter Wellbrook wäre
vielleicht heute. Vielleicht heute.
Ja, ich bin sehr gespannt, was du aus dem Hut zauberst. Wollen wir direkt dazu übergehen?
Ja, sehr gerne, wenn du möchtest. Oder möchtest du nur noch etwas deiner Geschichte hinzufügen?
Nee, ich habe ja alles erstmal gesagt, was ich sagen möchte.
Dann,
hinzugefügt wird nur 2 Wochen später.
Na gut, dann beginne ich mit meiner Geschichte. Und zwar trägt sie den Namen der Pfeifer. Es war Samstagabend, fast 9:30 und Simon schon ordentlich angeheitert. Die Hitze, die am Tage den Asphalt auf den Straßen von Santa Ana de Coro fast zum Schmelzen gebracht hatte, drückte auch jetzt noch trotz des vergangenen Wolkenbruchs auf das verwinkelte Amüsierviertel des Ortes und die unzähligen Kellner und Kellnerinnen der einfachen Bars und Kneipen strengten sich an, ihre Gäste mit kalten Getränken zu erfrischen. Der Grund für Simons Alkoholpegel war die Geburtstagsfeier einer guten Freundin. Adriana war 34 geworden und hatte die gesamte Clique zum Barhopping eingeladen. Doch für den Casanova und Frauenheld, der eigentlich immer am längsten blieb, schien es so, als würde der feuchtfröhliche Abend bald zum Ende kommen. Er lallte bereits ein wenig und wankte eher von Bar zu Bar, als dass er gehen würde. Gegen 22 Uhr sah er dann schlussendlich ein, dass es besser wäre, jetzt die Reißleine zu ziehen. Er verabschiedete sich von Adriana und kapselte sich anschließend vom Rest der Gruppe ab. Glücklicherweise lag seine Wohnung nicht allzu weit entfernt. Angestrengt, nicht in eines der mit Wasser vollgelaufenen Schlaglöcher der kaputten Straße zu stolpern, torkelte Simon vorsichtig durch die schlecht beleuchteten Gassen des Viertels und spitzte nach wenigen Metern auf einmal die Ohren. Nanu? Er drehte sich um und wäre dabei beinahe über seine eigenen Füße gestolpert. Da war das Geräusch schon wieder. Es klang ziemlich nah, fast so, als wäre die Person, die pfiff, direkt neben ihm. Doch Simon war allein. Etwas irritiert sammelte er seine Gedanken und machte sich wieder auf den Heimweg. Doch als er das Ende der Gasse erreicht hatte und gerade rechts abbiegen wollte, stoppte er erneut. Nur wenige Meter von ihm entfernt lag ein Mann auf dem Boden. Er lag auf dem Rücken und hatte alle Viere von sich gestreckt. Urplötzlich schien der Alkohol aus Simons Körper verschwunden zu sein. Er war plötzlich völlig klar und ging mit geraden Schritten auf den Mann zu. »Entschuldigen Sie, ist mit Ihnen alles in Ordnung?« fragte er aufgebracht, doch der am Boden liegende antwortete nicht. Simon kniete sich hin. Der Unbekannte schien nicht bei Bewusstsein zu sein. Und erst jetzt fiel Simon auf, dass der Pullover des Mannes nach oben gerollt war und seinen nackten Bauch entblößte. Beim genaueren Hinsehen fiel Simon sogar auf, dass auf dem Bauchnabel des Mannes ein bläulich, fast lilaner Abdruck zu sehen war, der aussah wie ein überdimensional großer Knutschfleck. Ohne zu überlegen, wählte Simon den Notruf und wartete, bis die Rettungskräfte eingetroffen waren. Doch diese konnten leider nur den Tod des Mannes feststellen. »Tut uns leid, dass Sie den Mann gefunden haben«, sagte einer der Sanitäter zu Simon, nachdem die Leiche abtransportiert wurde. »Sollen wir Sie vielleicht mitnehmen? Sie sehen aus, als stünden Sie unter Schock und unter Alkoholeinfluss. Eine Kochsalzlösung, etwas Ruhe und ein kurzes Gespräch mit einem unserer Psychologen könnte Ihnen vielleicht helfen.« »Nein, ist nicht nötig. Aber danke.« »Wie Sie meinen. Können wir Sie noch irgendwo absetzen?« »Nein, danke. Ich laufe lieber. Die frische Luft kann bestimmt nicht schaden.« »Da haben Sie vermutlich recht«, antwortete der Rettungssanitäter und startete den Motor seines Krankenwagens. Als der Wagen weg war, blieb Simon noch einen Moment stehen. Das Bild des Toten hatte sich in seine Netzhaut gebrannt und ging ihm nicht mehr aus dem Kopf. Der nackte, aufgeblähte Bauch und dieser riesige Abdruck um den Bauchnabel herum. Simons Eingeweide krümmten sich und urplötzlich musste er sich übergeben. Als sein Magen sich wieder etwas beruhigt hatte, richtete er sich wieder auf und stützte sich an einen dünnen Baum. Doch als er den Baum berührte, zog er blitzschnell seine Hand wieder zurück. Die Rinde des Baumes war umhüllt von feinem grauen Staub. Auch der Boden um den Baum herum war staubbedeckt. Simon wischte sich mit der Hand den Mund ab und starrte verdutzt den dünnen Stamm hinauf. Das kahle Bäumchen war definitiv zu dürr, um jemanden zu tragen. Dennoch sah es so aus, als hätte jemand den Baum von oben mit Staub bestreut. Achselzuckend entschied sich Simon nun endlich nach Hause zu gehen. Doch in dem Moment, als er seinen Weg fortsetzen wollte, hörte er das seltsame Pfeifen zum dritten Mal. Jetzt jedoch war es deutlich weiter entfernt. Vermutlich war der jemand, der so munter die Lippen spitzte, ebenfalls weitergezogen. Während er weiterging, schien sich das Pfeifen immer weiter von ihm zu entfernen. Gut so, dachte er. Er war froh, wenn er heute ohne weitere menschliche Kontakte seine Wohnung erreichte. Nachts waren die Gassen der kleinen Stadt nämlich nicht ganz ungefährlich. Doch das Glück war ihm nicht vergönnt. An der letzten Kreuzung, an der Simon links abbiegen musste, traf er auf eine Gestalt. Ihr Gesicht konnte Simon nicht erkennen, doch sie trug einen großen Hut und hatte einen großen Rucksack auf dem Buckel. »Guten Abend«, grüßte Simon knapp und versuchte, sich ohne in ein Gespräch verwickeln zu lassen, an dem Unbekannten vorbeizudrücken. Dann hörte er das Pfeifen erneut und obwohl es diesmal wirklich leise und sehr weit entfernt klang, machte Simon ironischerweise die unbekannte Gestalt mit dem Hut dafür verantwortlich. Als er ihr näher kam, bemerkte er auch, dass es sich bei dem Bündel auf dem Rücken nicht um einen modernen Rucksack, sondern um einen einfachen Jutesack handelte. Außerdem war der gräuliche Mantel der hageren Gestalt völlig eingestaubt. Simon beschleunigte seine Schritte und bog nun nach links in die Straße, in der auch seine Wohnung lag. Ein letztes Mal hörte er den fast nur noch zu erahnenden Klang der gepfiffenen Melodie, die er an diesem Abend schon mehrmals vernommen hatte, bevor seine Beine nachgaben und Simon mit dem Gesicht auf dem Asphalt aufschlug. Zu einer anderen Zeit, an einem anderen Ort, saß ein junger Mann pfeifend auf einer alten Holzbank vor dem Haus seiner Eltern und warf Steine nach den Hühnern, die im umzäunten Gehege vor dem Haus nach Nahrung pickten. Sein Magen knurrte, denn seit dem Frühstück hatte er nichts mehr gegessen. Doch sein Hunger sollte nur von kurzer Dauer sein, denn der Jüngling hatte seinen Vater auf die Jagd geschickt, um ein Reh zu jagen. Sein Lieblingsfleisch. Doch der Vater kehrte mit leeren Händen zurück. Kein Reh war ihm vor die Flinte gelaufen. Und somit konnte er den Wunsch seines Sohnes nicht erfüllen. Enttäuscht und erbost über das Versagen seines Ernährers, griff der Sohn nach dessen Gewehr und schoss ihm zweimal in die Brust. Der Jäger starb auf der Stelle und der Sohn entnahm der Leiche noch Herz und Leber, bevor er den leblosen Körper verbrannte. Als die Mutter des Jungen vom Einkauf aus der Stadt zurückgekehrt war, log der Jüngling, dass der Vater nochmal zurück in den Wald gegangen wäre, um den Rest des Rehkadavers zu holen. Die leckeren Organe hätte er aber schon gebracht, sodass die Mutter mit dem Kochen beginnen könne. Doch schon nach wenigen Bissen bemerkte die Mutter, dass mit dem Fleisch etwas nicht stimmte. Sie hatte schon oft Rehinnereien gekocht, doch noch nie hatten sie so zäh geschmeckt. Anmerken ließ sie sich das jedoch nicht. Als das Essen verspeist war, räumte die Mutter die Teller ab und rannte anschließend mit einem leichten Magenkrummeln hinter das Haus, um sich zu übergeben. Dort sah sie die verbrannten Knochen und Überreste ihres Mannes, verscharrt unter etwas Laub und Küchenabfällen. Und sie verstand sofort, welche Eingeweide sie gerade verspeist hatte. Aufgebracht eilte sie zur benachbarten Hütte ihres Vaters und erzählte ihm, was sein Enkelkind angestellt hatte. Daraufhin wurde der Jüngling gepackt und unter den lauten Ausrufen eines Fluches seiner Mutter von seinem Großvater an einen Pfahl gebunden. Die Peitsche knallte so lange, bis der Rücken des Jungen völlig zerstört und blutig war. Danach brachte die Mutter Alkohol, Chilis und Zitronen aus dem Haus und reinigte die Wunde ihres Sohnes, der dabei Höllenqualen erlitt und so laut schrie, dass man es noch zwei Dörfer weiterhören konnte. Anschließend schleppte der Großvater die in ein Bündel gewickelten Überreste des toten Vaters zu dem Pfahl und knotete sie dem Jungen auf den Rücken. Er verurteilte seinen Enkel, bis in alle Ewigkeit das Bündel mit den Knochen seines Vaters auf seinen Rücken zu tragen und ließ anschließend seine beiden Hunde auf ihn los, um ihn für immer davon zu jagen. Als Simon langsam wieder zu sich kam, schleckte ihm seine Hündin Blanka noch immer die rechte Schläfe. Dankbar tätschelte er der Mukuchi-Hündin den Kopf und kraute sie hinter den Ohren. Sie musste den Mann mit dem Hut und dem Sack auf dem Rücken vertrieben haben. Simons Schädel dröhnte noch ein wenig, doch er versuchte, sich an die letzten Minuten zu erinnern. Jemand hatte ihn geschlagen. Und er war gefallen. Nein, nicht jemand. Die Gestalt mit dem Hut war es gewesen. Nachdem er mit dem Gesicht voran auf den Boden aufgeschlagen war, hatte er sich sofort herumgerollt und in zwei kleine, zu Schlitzen verengte, gelbe Augen gestarrt, die fast von der übergroßen Hutkrempe verdeckt wurden und ihn diabolisch anfunkelten. Dann hatte die Gestalt ihren linken Arm nach unten sausen lassen und Simon mit irgendeinem harten Gegenstand geschlagen. Dann war es schwarz geworden und alle Lichter schienen in seinem Kopf ausgeschaltet zu sein. Das war's, woran er sich erinnern konnte. Das laute Gebell von Blanka erst hatte ihn ein paar Momente später wieder blinzeln lassen. Er fasste sich an die Stirn. Sein Kopf blutete. Noch etwas wackelig auf den Beinen stand er auf und überprüfte, ob ihm irgendwas fehlte. Doch ausgeraubt worden schien er nicht zu sein. Blanka hatte es vermutlich verhindert. Was hatte er nur für ein Glück, dass die Hündin Türen öffnen konnte? Als er sich nochmal zu ihr runterknien wollte, war sie jedoch verschwunden. »Hey, Blanka, wo bist du?« rief Simon und entdeckte den Vierbeiner mit dem schwarz-weiß gefleckten Fell, was aussah wie die Haut einer Kuh, nur wenige Meter entfernt. Sie schien etwas entdeckt zu haben und hatte irgendeinen Gegenstand in ihrem Maul. »Hey, altes Mädchen, komm her!« rief ihr Simon zu und sie gehorchte. »Was hast du denn da gefunden? Hm? Komm, zeig mal, was du da hast.« Die Hündin ließ den Gegenstand in Simons Schoß fallen. Er sah aus wie ein weißlich-grauer langer Stock. Doch war er für einen Stock viel zu hart. Der Gegenstand war übersät mit kleinen Rissen und Kerben und roch irgendwie faulig. Blanka schien jedoch großes Interesse daran zu haben. Und nach ein paar Sekunden, in denen Simon das stockähnliche Ding in den Händen hin und her drehte und inspiziert hatte, wusste er auch plötzlich warum. Und es fiel ihm wie Schuppen von den Augen. Er hielt einen menschlichen Knochen in den Händen.
Ich finde, die Reaktion von der Mutter ist so ein bisschen ein Understatement. Aufgebracht geht sie zu Nachbarn und sagt, guck mal, was er schon wieder gemacht hat. Ich habe meinen Mann gegessen. Habt ihr sowas schon gesehen? Und dann auch mit ausgepeitscht. Und dann kommt diese Stelle, sie geht rein, holt irgendwie Zitrone und schüttelt sie mir so, was hat sie jetzt vor? kleines Süppchen machen. Okay, ja. Es ist, ich verstehe immer nicht, auch in so ganz vielen Horrorfilmen, warum man böse Menschen so verflucht, dass sie für immer auf der Welt bleiben und weiter Scheiße bauen können. Es ist immer so, du Mörder, dein Fluch ist, dass du für immer morden musst. Ah, Scheiße. Ja, er wird meine Nachfahren umbringen.
Stimmt.
Das passiert häufiger mal. Immer so die Bösen, ist ja auch nicht so, dass die selber irgendwie irgendwas machen, dass sie unsterblich werden, sondern irgendwie verflucht die, dass sie für ewig auf die Erde wandeln. Und die sagen, ja gut, dann kann ich halt auch, bin ich unsterblich, kann ich auch einfach weiter morden. Und das machen sie dann und sind unbesiegbar.
Das stimmt, ja.
Genau wie unser Junge, auch von ihm. Hast du ein Reh mitgebracht? Nee, sorry, ich hab keine. Bam! Was hast du davon? Ja, okay. Also, es könnte natürlich jetzt wieder gut so eine alte Legende sein. Von irgendwo, irgendeinem Dorf, irgendwo in Ober-Humpinghausen. Da ist das angeblich mal passiert und man hört nachts noch wen pfeifen. Kann sein. Es kann halt auch sein, dass du eine neue Form von waschechten Wellbrook hier dir gezimmert hast. Der war ja sonst immer, dass du einfach ganz viele Infos von der Auflösung quasi schon ans Ende mit reinmachst und dass du hier so einen Fake-Wellbrook wieder machst von, ja, ich unterfütter das noch mit, jetzt gehen wir in die Vergangenheit, sie holt noch Chilis und Zitronen und so weiter, um dem mehr...
Hauptsache es brennt.
Um dem noch mehr Legitimität zu geben. Ich bin noch unschlüssig, wo mein Votum da fallen wird. Aber ich habe ja auch noch Zeit und muss das noch gar nicht entscheiden.
Zwei Wochen.
Ihr auch. Ihr habt auch 2 Wochen Zeit, die ihr nutzen könnt für zum Beispiel sowas. Oder ihr könnt bei uns bei Instagram gucken. Oder ihr könnt das machen, was auch ein paar andere gemacht haben. Und zwar uns supporten. Und da wollen wir natürlich einmal wieder Danke sagen. Und zwar haben wir eine neue Patreon-Supporterin. Und zwar die gute Stefanie. Hört jetzt auch unsere Folgen werbefrei und kriegt ja ihre Bonusfolgen.
Genau, ich wollte gerade sagen.
Genau. Das
die Bonusfolgen.
Sie, die Bonusfolgen. Das alles kriegt sie jetzt.
Bonus ist auch ein geiles Wort, ne?
Bonus ist ein schönes Wort, ja.
Bonus.
Auch.
Ist einfach so ein positives Wort. Bonus ist einfach komplett von vorne bis hinten positiv. Das kannst du nicht negativ
aber
machen.
Aber underratedes Wort ist ja auch Malus, finde ich.
Aber Malus ist negativ.
Ich weiß, aber ich finde es ein schönes Wort.
Malus sage ich oft.
Wann sagst du das denn?
Im Gaming-Kontext häufig.
Ach so, okay.
Aber Malus, weißt du, wer ich das kenne, wo ich das noch nicht, also ich hab's vor allem...
Diablo 2.
Nee.
Daher kenne ich das.
Ich kenne das aus Guild Wars.
Ja, okay. Ja.
Sag mal, Definition, was ist das bei...
Das Gegenteil von einem Bonus. Das ist irgendwas, was einen Negativ-Effekt hat.
Ja.
Ja.
Eigentlich, man sagt ja eigentlich nie, weil im Gaming würdest du ja auch sagen, ich bin gebufft. Das heißt, du hast eine Art Bonus.
Ja.
Aber man sagt, das Gegenteil von Buff...
Ist ein Nerf.
Ja, aber nur, ja, aber
nur bei Patches.
Genau, ja. Es wird immer was genervt, aber du sagst halt, entweder sagst du, glaube ich, im Gaming wirklich so, ja, ich habe einen Buff drauf und du sagst, ne, ich habe noch irgendwie den Malus von dem Boss von eben, ne? Eigentlich kann man das so sagen, ne?
Kann man so sagen. Plural von Malus?
Malus. Mali.
Mali. Ja, und wir sind schon wieder vom Thema abgekommen. Wir wollen auch Danke sagen bei PayPal. Wir haben uns ein paar Strafäußer erreicht. Und zwar von Saskia, von Vanessa, von Evgeni und von Linda. Vielen Dank euch für euren Support. Und
Dankeschön.
Wenn auch ihr hier ein paar Strafeuros da lassen müsst, zum Beispiel die, was waren das, wie viel Prozent waren das? Die 6%, die bei Christoph dachten.
Ja, und deine 40.
Und meine 60. Ja,
deine 60 sogar. So. Nee.
Doch.
Was an? Ah ja, stimmt.
Die könnt ihr natürlich, falls ihr den Link dafür sucht, den gibt es bei uns auf unserer Website oder in den Shownotes. Die Website wäre geschichtenausdemaltbau.de. Da gibt es auch alle anderen Möglichkeiten, uns zu supporten, falls ihr das machen möchtet. Wir würden uns natürlich sehr drüber freuen. Was findet man noch für Links, Christoph?
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es gibt
so
viele
sorry,
Links.
Stopp, ich muss dich noch einmal unterbrechen. Ich will nochmal Danke sagen.
Oh.
Denn uns hat, wir haben ja in der letzten Folge von unserem Regelentwurf geredet, der auch bei Instagram gepostet ist. Falls ihr sehen wollt, welche Regeln es gibt für die wahren und unwahren Geschichten, guckt bei Instagram. Gleichzeitig mit dem Release der Folge hat uns jedoch noch jemand ein Regelwerksentwurf geschickt. Alter,
ein riesen Pamphlet.
Und zwar der gute Julian, der hat das Thema sehr viel ernster genommen und hat uns 8 Seiten zum Entwurf einer Verordnung zur Regelung regelungsbedürftiger Aspekte betreffend die Geschichten aus dem Altbau geschickt. Mhm. Da drin sind 10 Artikel über Anwendungsbereiche, Strafzahlung, Durchführung von Schiedsverfahren und Schlussbestimmungen. Da ist eine Gebührenverordnung.
Das hängt übrigens jetzt bei uns auch im Studio.
Das ist ein offizielles Dokument jetzt. Das Ganze ist unterzeichnet von Emil Schlingelbein und von Lorraine Warren als Vorsitzende und Stellvertretende des Rates. Ich fand es sehr, sehr lustig. Es ist wirklich sehr ausführlich. Vielen, vielen Dank an der Stelle nochmal an Julian, ja, der das Ganze parallel gemacht
das,
hat.
Das landet auch noch jetzt am Wochenende im Discord.
Ja.
Auf dem Discord. Das heißt, da sind wir auch wieder bei den Links, die ihr übrigens auch auf unserer Website findet. Wir haben nämlich einen ganz tollen Discord-Server, wo ein sehr großer, harter Kern mittlerweile unserer Community sich tummelt und miteinander Kochrezepte bespricht, sich tagsüber austauscht, was denn so geht. Wir haben ganz viele verschiedene Channels, wirklich auch ab vom Podcast, aber auch viel zum Podcast, sei es Feedback, sei es Inspiration für neue Geschichten und so weiter und so fort. Kommt da gerne rauf. Es ist ein wirklich sehr, sehr toller Ort für diese Community. Außerdem haben wir einen Instagram-Kanal, wer es noch nicht mitbekommen hat, Geschichten aus dem Altbau. Da schulden wir euch immer noch Kinderfotos, aber auch von den letzten Geschichten, von den letzten wahren Geschichten wird es da auch noch ein paar Auflösungsposts geben. Und dort könnt ihr auch an der Abstimmung teilnehmen für nächste Folge, was denn mit diesen Geschichten jetzt zum Beispiel war. Waren die falsch, war die wahr? Ihr könnt da abstimmen, genau. Und ansonsten solltet ihr natürlich auch diesen Podcast abonniert haben, damit ihr alle 2 Wochen auch wirklich keine Folge mehr verpasst. Und ansonsten, Josh, hast du noch
bewerten
was zu sagen?
Bewerten kann man noch bei
Stimmt, bewerten
Spotify
kann man noch. Vor allem, das macht keiner mehr. Ihr müsst das mal wieder machen. Wir sagen das jede Folge und es wird nicht
Haben
mehr.
Haben sie alle schon.
Nee. Ich sehe die Zahlen von den Leuten, die das hören und ich sehe die Zahlen von den Bewertungen.
Und da stimmt
das
was
ist
nicht.
Ist nicht kohärent. Und es ist mir egal, ob ihr bei Spotify hört. Geht bei, ihr habt ein iPhone, geht bei Podcast rein und macht da 5 Sterne rein. Nein, Spaß. Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
Pfeifer. Es gibt 2 Sounds, glaube ich. Es gibt ein Pfeifen und ja, das Pfeifen, das ist schon eine MP3. Die lade ich in die Box.
Hast du selber gepfiffen?
Nee. Ich wollte zuerst noch was ganz anderes machen, aber
Es hieß es der Furzer.